Ja, ihr Lieben, ich darf das so sagen, ich freue mich, bei euch zu sein. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung, die ich erfahren durfte. Ich freue mich, in bekannte Gesichter zu schauen. Es ist schön, hier zu sein. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Sabbat auch hin und her überlegt, worüber soll ich predigen? Ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen da manchmal geht mit dieser Frage. Ich habe das oft, diese Frage vor mir, was soll ich dann wählen für die Verkündigung? Und ich bin bei einer Situation angekommen, bei einem Wort, über das ich mit euch ein bisschen nachdenken möchte, das mir hier und da begegnet ist und was in mir immer sehr unterschiedliche Dinge auslöst. Ich werde es euch gleich verraten, welches das ist, und ich hoffe, ihr könnt diesem Gedanken ein wenig folgen dann. Ich fange mal mit einer ganz alltäglichen Situation an. Stellen wir uns mal vor, da ist ein Arbeitgeber, der sucht einen neuen Mitarbeiter. Das kommt ja regelmäßig vor. Und er macht eine Stellenausschreibung. Und wie läuft das meistens ab? Darauf melden sich eine ganze Menge Bewerber. Und dann sortiert der Personalchef bei der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen gleich mal eine ganze Menge Leute aus. Schließlich lädt er einige wenige noch zu einem Gespräch ein und am Ende entscheidet er sich dann für einen Bewerber, der die Stelle bekommt. Und entscheidend ist nun bei diesem Auswahlprozess, wonach wird eigentlich gesucht? Welche Kriterien soll der Bewerber erfüllen? Und was spielt vielleicht außerdem noch eine Rolle, wenn etwa vergleichbare Qualitäten mitgebracht werden? Fällt jemand von vornherein durch, egal was er drauf hat, weil er zum Beispiel eine bestimmte Nationalität oder Hautfarbe hat oder eben das falsche Geschlecht? Das ist so ein typischer alltäglicher Vorgang, der am Ende zu einer Auswahl führt. Und meine Frage ist jetzt, und der Begriff, um den es mir geht, geht in diese Richtung: Gibt es in einem gewissen Sinne etwas Vergleichbares auch im Blick auf den Glauben? Gibt es sowas? Und ich denke an so einen Begriff, der heißt die Sichtung. Habt ihr über die Sichtung schon mal nachgedacht? Ist euch der irgendwann begegnet in letzter Zeit? Also, es geht nicht um die Sichtung eines unbekannten Flugobjektes oder so, ja? Nicht um solche Dinge, Sichtung von irgendwelchen Drohnen, die über Geländen fliegen, wo sie nicht hingehören, das gab es in letzter Zeit ja auch alles, sondern es geht um diese Auswahl, die da passiert. Und vielleicht ist euch das schon mal begegnet, gerade wenn es um Überlegungen zur Endzeit geht, dann kann dieser Begriff häufiger verwendet werden. Manche benutzen das beinahe wie so einen Kampfbegriff. Zum Beispiel, wenn es um strittige Fragen geht, bei denen sich verschiedene Positionen gegenüberstehen, dann kann es durchaus sein, dass jemand behauptet, oh, das ist jetzt oder das sei, ich sage es im Konjunktiv, ein Teil der Sichtung. Und an dieser Stelle jetzt, wo du stehst, auf welche Seite du dich stellst, das zeigt dann, ob du ein wahrer Christ bist oder ob du nur ein Namensadventist bist oder sowas. Und für mich entsteht dann der Eindruck, dass da eigene Kriterien aufgestellt werden, an denen man sich dann messen lassen muss. Und deshalb ist für mich die Frage entstanden, was finden wir denn in der Bibel zu diesem Gedanken? Wo taucht das auf? Und ich möchte einige Stellen euch vorstellen, mit euch lesen, die vielleicht auch im indirekten Sinne davon sprechen. Was ist denn unsere spezifisch adventistische Sicht? Welche Kerngedanken lassen sich daraus schließen? Und was ergeht da für uns an Ermutigung heute? Ich lade euch ein, dass ihr euch darauf einlasst. Ich habe 4 Bibelstellen, die ich mit euch kurz ansehen möchte. Und ich hoffe, es klappt mit der Technik, dass ihr die vielleicht auch sehen könnt. Genau, da ist schon der erste. Das erste Beispiel ist aus dem Alten Testament, Richter Kapitel 7. Da geht es um Gideon. Und ich habe hier auf der Folie diesen letzten Teil, um den es mir ankommt. Ich lese aber ab Vers 2, dann habt ihr den Zusammenhang besser. Dort heißt es in Richter 7, ab Vers 2, der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So rufe nun aus vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um und verlasse das Gebirge Gilead. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und jetzt kommt dieser Text, und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Also, ja, Gideon mit dem Volk, sie sind in der Auseinandersetzung mit den Midianitern. Und Gott sagt, nee, nicht so viele Leute, das waren über 30.000, 22.000 gehen schon mal nach Hause, über zwei Drittel also. Und Gott sagt, sind immer noch zu viel. Ich will da mal noch eine Auswahl treffen. Das Anliegen ist klar, es geht nicht um die, die da weggehen oder weggeschickt werden, dass die schlecht sind oder so, sondern das Anliegen ist, Gott reduziert die Truppenstärke, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sie hätten aus eigener Kraft gekämpft und am Ende den Sieg errungen. Sie sollen sich auf Gott verlassen. Und das soll ihnen klar sein. Aber das Wort, das Luther hier eben mit sichten übersetzt, wird auch an anderer Stelle noch verwendet. Dann wird es gebraucht, wenn es um das Prüfen geht, ums Schmelzen. Metalle können durch Feuer gereinigt werden. Das ist der zweite Text, den ich euch zeigen möchte, Psalm 66, Verse 10 bis 12. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Und dann wird da weiter ausgeführt und beschrieben, du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast auf unseren Rücken eine Last gelegt, du hast Menschen über unser Haupt kommen lassen, wir sind in Feuer und Wasser geraten, aber du hast uns herausgeführt und erquickt. Und jetzt könnte man da weitere Texte dazu lesen, das möchte ich nicht machen. Aber man kann das festhalten, im Alten Testament haben Einzelne und auch das ganze Volk Israel ihre Erlebnisse mit Gott mit dieser Begrifflichkeit beschrieben. Da ist eine Sichtung geschehen. Sie erfassen, dass Katastrophen in ihrer Geschichte, Niederlagen, die Dezimierung des Volkes oder die Verbannung auch Folge ihrer Gottlosigkeit und seines Gerichts sein können. Und sie erleben sich dabei in ihrem Glauben von Gott massiv angefragt. Werdet ihr zu mir umkehren? Werdet ihr an mir festhalten? Diese Vorgänge sehen sie nicht nur rückblickend auf Vergangenes, sondern auch, wenn es um die Erwartung der letzten Heilszeit geht, des messianischen Reichs. Ihr wird eine schwierige Zeit vorausgehen, so ist der Gedanke, wie eine letzte Bewährungsprobe. Jetzt schauen wir auf zwei Stellen noch im Neuen Testament, die indirekt auch von so einer Situation sprechen. Ich habe eine Stelle gefunden im Hebräer Kapitel 12. Und das ist ein Bibeltext, der nach der Schlachterübersetzung ist. Dort heißt es, seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich finde, dass dieser Text nochmal ein anderes Licht auf diesen Gedanken wirft. Was Sichtung meint, wird hier mit Hilfe einer allumfassenden Erschütterung hervorgerufen. Man könnte sagen, die geschaffene Welt wird auf den Kopf gestellt. Und was passiert dann? Wenn die Welt auf den Kopf gestellt wird, dann kommt zum Vorschein, was nur vorübergehend Gültigkeit hat und was wirklich Bestand hat. Das kommt zum Vorschein. Und auch das ist eine Form von Gottes Gericht. Nun weiß ich nicht, wie es euch mit solchen Aussagen geht und mit diesem Gedanken der Erschütterung. Wer hat von euch schon mal ein Erdbeben selber miterlebt? Da geht eine Hand hoch, siehst du. Dann könntest du ganz anders erzählen, was das mit einem macht. Ich habe das noch nie selber erlebt, wie das ist, wenn die Erde bebt, ja, wenn alles ins Wackeln kommt. Aber wenn Überlebende interviewt werden, dann ist ihnen oft anzumerken, wie massiv dieses Erlebnis war. Wenn alles ins Wanken kommt, dann ist das eine tiefgreifende Verunsicherung. Und dann zeigen auch die Bilder der Verwüstung unter Umständen, dass fast alle Gebäude zusammengefallen sind. Und sollte dann doch noch etwas stehen geblieben sein, einzelne Häuser, dann hat das oft was mit der Bauweise zu tun. Und wenn wir das so, dieses Bild auf uns wirken lassen, dann tun sich, glaube ich, auch gleich andere biblische Parallelen auf. Jesus sagt es in der Bergpredigt, da geht es um den Hausbau und die Frage, hast du auf Sand oder auf Fels gebaut? Die Frage ist, worauf steht mein Lebenshaus? Wie ist es gegründet? Oder Paulus selbst im 1. Korintherbrief Kapitel 3 führt das aus, indem er sagt, er hat durch seine Arbeit einen soliden Grund gelegt und dieser solide Grund ist Jesus Christus. Und dann sagt Paulus, jeder baut darauf dann weiter mit seinem Leben. Mit ganz unterschiedlichem Material. Und der Tag des Gerichts wird zeigen, wie darauf gebaut wurde und was davon Bestand hat. Ich weiß nicht, ob euch diese Frage gerade irgendwie nahe geht, diese Beschäftigung, was hat Bestand in meinem Leben? Aber ich möchte hier so als Zwischenfazit festhalten, einerseits, wenn wir solche Bibeltexte lesen, sie sind ja in unserer Bibel da, wir können ja nicht darum ringsherum gehen und sagen, schauen wir uns lieber gar nicht an. Also wenn ich sowas höre, dann kann mich das verunsichern. Das macht mich unsicher. Aber andererseits, jedes Mal, wenn solche Stellen da sind, wird auch etwas genannt, das von dem Sturm oder dem Beben oder dem Feuer nicht betroffen ist. Es ist immer auch ein Blick auf das, was bestehen bleibt. Etwas, was solide ist, was ein solides Fundament ist oder was ein sicherer Felsen ist, eben was Gott installiert hat, das wird nicht erschüttert. Und da ist für mich der Punkt, wo wir in solchen Fragen hinschauen dürfen. Noch ein letzter Text, Lukas 22. Die Verse 31 und 32. Dort sagt Jesus, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Diese Stelle öffnet auch den Horizont dafür, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, Satan, der darauf aus ist, Menschen zu Fall zu bringen und sie vom Glauben abzuhalten. Und die konkrete Situation ist auch nachvollziehbar. Die Jünger waren in der Situation, dass Jesus kurz vor seinem Leidensweg stand, vor der Kreuzigung. Und das hatte das Potenzial, die Jünger ganz aus der Bahn zu werfen. Wie werden sie damit umgehen, wenn so eine Krise über sie hereinbricht? Und dem tritt hier Jesus entgegen. Ich aber, heißt es, habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus wird uns hier dargestellt als der Anwalt, als der Fürsprecher. Und das wiegt mehr als alles andere. Unser Glaube braucht die Unterstützung, und er erfährt sie auch. Und wenn wir als Gemeinde zusammen sind, dann ist das auch ein Teil von der gegenseitigen Unterstützung, die wir brauchen. Wer selbst Krisen durchgestanden hat, kann anderen darin eine große Hilfe sein. Welche Sicht haben wir als Adventisten eigentlich auf diesen Begriff der Sichtung? Ich habe mal nachgeschaut in unserem Kommentar und dort heißt es, 17-Tags-Adventisten verstehen unter Zeit der Sichtung einen Zeitabschnitt, der dem zweiten Kommen Christi vorausgeht und in dem viele Glieder infolge ihrer Gleichgültigkeit durch Satans Täuschungen oder durch den Druck der Umstände die Gemeinde verlassen werden. Und wenn wir schauen, was hat Ellen White dazu geschrieben in einer früheren Schrift, Geistliche Gaben aus dem Jahr 1858, hat sie einen kleinen Abschnitt, der überschrieben ist, das Sichten. Und ich gebe das nur kurz wieder, da beschreibt sie zwei Gruppen. Eine Gruppe von Menschen, die sie auch als gleichgültig beschreibt, so ein bisschen sorglos. Sie beschreibt sie so, dass sie das Wort, das an Laodicea ergeht aus Offenbarung 3, ablehnen. Dort heißt es ja, sie sollen von Gott annehmen, Gold, weiße Kleider, Augensalbe. Sie sollen zu Gott umkehren, ihre Herzen öffnen. Aber sie meinen, das haben sie alles nicht nötig. Wir sind doch reich, wir haben doch alles, wir brauchen nichts. Und in der Beschreibung, die sie dort hat, verschwindet diese Gruppe sozusagen einfach von der Bildfläche. Das heißt, offensichtlich geben sie nach und nach den Glauben auf. Und auf der anderen Seite beschreibt sie eine Gruppe, die ihren Blick auf Gott richtet. Sie sind in ernstem Gebet, sie lassen sich von Gott verändern, folgen seinem Wort, geben die Wahrheit weiter und haben Geduld. Und sie erleben, wie Gott ihnen beisteht bis zur Wiederkunft. Diese zwei Gruppen beschreibt sie da einfach. Ich will gar nicht versuchen, das weiter zu konkretisieren. Ich denke, wir hören da aber etwas heraus aus so einem ernsten, mahnenden Ton in diesen Aussagen. Ich möchte versuchen, vier Punkte zu nennen als Kerngedanken aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Und das könnten wir auch auf der nächsten Folie sehen. Ich finde, wenn wir über so einen Gedanken nachdenken, Sichtung, so etwas gibt es also meiner Meinung nach auf verschiedenen Ebenen. Eigentlich in jedem individuellen Leben. Jeder Mensch macht solche Zeiten durch, wo er merkt, er ist herausgefordert in seinem Glauben. Und dieser Begriff gehört auch zur Endzeit. Und wenn das so ist, dann ist es sinnvoll, dass wir das wissen. Dass wir also vorbereitet sind auf solche Krisen, die es gibt im Leben. Und für mich ist die Hauptfrage, die dabei im Raum steht, bleibe ich bei Gott? Bleibe ich bei ihm? Halte ich an ihm fest? Und wodurch können wir das? Weil da auch immer eine Zusage ist. Bei Gott finde ich, was nicht erschüttert werden kann. Das ist der Hauptpunkt, um den es mir geht. Was entsteht da für uns heute konkret draus? Wie kann so eine Situation bei mir persönlich aussehen? Vielleicht rutscht man da so nach und nach unmerklich hinein in so eine Lebensphase. Vielleicht ist es eine Phase, wo es viele Aufgaben zu bewältigen gibt. Arbeit, Ehe, Kindererziehung, andere Aufgaben, die dazukommen. Man kann so unmerklich an diesen Punkt kommen, dass Bibellesen und Andacht und was so alles dazugehört, irgendwie einfach anstrengend wird. Gebete werden Pflichterfüllung, in die Gemeinde zu gehen und da mitzuhelfen. Das ist auch anstrengend vielleicht. Es fühlt sich alles als eine Last an. Und dann kann der Gedanke kommen, Gott, du passt einfach gerade nicht in mein Leben. Es sieht so aus, als ob du der Einzige in meinem Leben bist, auf den ich verzichten könnte. Du machst nämlich kein großes Aufheben darum, wenn ich dich vernachlässige. Es gibt so viele andere Stimmen, die schreien nach Aufmerksamkeit. Aber du allein bittest nur mit leiser, liebender Stimme. Es tut mir leid, aber ich fürchte, du wirst auf mich verzichten müssen. Wenn sich mein Leben später mal beruhigt, okay, dann komme ich vielleicht noch mal auf dich zurück. Habt ihr vielleicht schon mal so ähnlich gedacht? Oder es sind andere Gründe, die einem zu schaffen machen. Da ist Druck von außen, der kann so unterschiedlich sein. Es gibt sich ändernde Bedingungen, Krisen im Leben, Fragen an Gott, die man haben kann. So individuell wir sind, so unterschiedlich können die Drucksituationen sein. Und was ist dann zu tun? Da ist der Punkt, wo es darauf ankommt, sich gerade nicht von Gott zu entfernen. Das wäre ja letztlich, dass wir uns den eigenen Ast absägen, auf dem wir sitzen. Unser Leben hängt doch an Gott. Das Gegenteil ist gefragt. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, sich an Gott anzulehnen. Gottes Hand festzuhalten, weil wir verstanden haben, dass nur er uns durch diese intensive Zeit bringen kann. Ich möchte diesen Gedanken der Sichtung schließlich mit einem großen Sturm vergleichen. Vielleicht hilft uns das irgendwie ermutigt sozusagen für diese Situation von diesem Ort zu gehen. Bei Tornados kommt es vor, dass ein riesiger Kreisel entsteht, eine Art Wolkenrüssel, der auf die Erde reicht. Und bei hohen Windgeschwindigkeiten wirken starke Kräfte, zerstörerische Kräfte, die hinterlassen eine Schneise der Verwüstung. Was geschieht, wenn so ein zerstörerischer Sturm auf ein Holzhaus trifft? Ihr habt es auf dem Bild, ich habe im Internet danach gesucht. Ich denke, es ist schon gut zu erkennen, was das mit einem Holzhaus macht. Da bleibt nicht viel übrig. Das wird förmlich zerfetzt. Ja? Und ich habe noch ein zweites Bild, das ist aus einem Film. Das stellt das auch so dar. Das ist der Film Twisters, vielleicht habt ihr den gesehen, aus dem Jahr 1996, also schon ein älterer Film. Aber diese Szene und wie das da dargestellt ist, möchte ich so als Bild dafür nehmen, was uns in solcher Situation hilfreich sein kann. In diesem Film wird davon erzählt, wie zwei Menschen sich vor so einem Tornado in Sicherheit bringen wollen. Bloß wohin? Vielleicht habt ihr die Szene, die ihr den Film gesehen habt, vor Augen. Wohin kann man gehen? Alles wird von diesem Rüssel förmlich eingesaugt und die Einzelteile krachen dann irgendwo an anderer Stelle wieder zum Boden. Sie laufen zu einer kleinen Hütte, wohl wissend, dass auch diese Hütte natürlich nicht standhält. Ne? Was kann uns eine kleine Hütte Schutz bieten? Aber in diesem Film ist das dann so dargestellt, in dieser Hütte ist so ein stabiles Rohr, das zu einer Pumpe gehört und das in die Tiefe der Erde reicht. Und an diesem stabilen Rohr hängen die beiden sich mit Lederriemen fest. Und wenn dann dieser Rüssel zu dieser Hütte kommt, dann fliegt um sie herum alles weg. Aber sie bleiben dort fest verbunden an diesem Rohr, das in die Tiefe reicht. Und so überstehen sie den Sturm. Das ist für mich so ein Bild für das, was die Bibel mit solchen Krisensituationen in unserem Leben beschreibt. Und was uns helfen kann, zuversichtlich zu sein. Auf unserem Lebensweg mit Gott kommen auch Stürme vor. Mein Glaube wird herausgefordert. Das ist keine Überraschung. Was hilft? Ich will umso mehr auf Gott allein setzen, mich an seine Gnade halten. Wer sich bei ihm festmacht, kommt durch den Sturm, wenn auch um ihn herum alles zusammenfällt. Warum? Weil bei Gott, und zwar nur bei Gott, ist unerschütterlicher Halt. Ich wünsche uns, dass wir diesen Halt bei Gott erleben und dass wir in unserem Leben so fest mit Gott verbunden sind, dass kommen kann, was will. Er hält uns fest. Amen.